Das Lied passt wunderbar zu meiner Predigt. Ich bete an die Macht der Liebe. Und heute geht es um das Thema Liebe Gott aus deinem ganzen Herzen. Durch das, dass Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat, durch das, dass sein Heiliger Geist in unseren Herzen wohnt und dadurch auch seine Liebe, durch das sind wir eigentlich erst richtig in der Lage, unseren Gott von ganzem Herzen zu lieben. Meine liebe Tochter Miriam hat einmal den Wunsch geäußert, ich soll doch über das Thema reden, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Und ich habe sofort gedacht, eigentlich ist das wichtigste und das zentralste Thema von unserem Glauben. Und man hört nicht so oft eine Predigt über das Thema. Jesus nennt ja zwei Gebote, die über allen anderen Geboten stehen. Alle anderen Gebote, alle Aussagen der Propheten hängen an diesen beiden Geboten. Die stehen quasi an oberster Stelle und an dem hängt alles. Matthäus 22, 37 bis 39, er aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot, das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Nichts ist befriedigender, nichts ist erfüllender und nichts ist zielführender als die beiden Gebote. Wer die beiden Gebote als Lebensinhalt hat und sie über alles andere stellt, der hat den besten Weg eingeschlagen. Die Ausrichtung und die Grundhaltung wirkt sich dann optimal heilend aus auf andere Mitmenschen, aber sie lässt auch das eigene Herz und die eigene Seele zur Ruhe kommen. Wer die Liebe Gottes erkennt und persönlich erfahren hat, der hat Frieden gefunden. Der Frieden, die Ruhe und die Angstlosigkeit, die aus dieser Grundhaltung vom Lieben resultiert, kann mit keiner anderen Freude und mit keinem anderen Genuss auch nur annähernd verglichen werden. Der Geist, das Herz und die Seele entdecken plötzlich einen Pol von der Kraft und Festigkeit, wo selbst in Schmerz und Verzweiflung und Tod nicht verloren geht. Denn die Liebe ist stark wie der Tod. Ich habe mich immer wieder gefragt, was heisst das eigentlich? Die Liebe ist stark wie der Tod. Ich habe mich immer ein bisschen daran gestoßen und habe gesagt, eigentlich sollte es ja heissen, die Liebe ist stärker als der Tod. Steht aber im Hohelied 8, Vers 6, die Liebe ist stark wie der Tod. Nur etwas dürfen wir wissen. Der Tod wird einmal nicht mehr sein. So lesen wir in der Offenbarung. Aber die Liebe, die wird ewig bleiben. Und sie ist die Größte. Aber warum heisst es da, der Tod ist, oder die Liebe ist so stark wie der Tod? Der Tod hat es fertig gebracht. Alles vom Leben zu trennen. Menschen sterben, sind durch das vom Leben getrennt. Oder sie sind von Natur aus tot und erst durch eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus sind sie wieder mit dem Leben verbunden. Aber von Natur aus sind sie tot. Lass die Toten ihre Toten begraben. Der Tod hat uns getrennt vom Leben. Und jeder Mensch muss sterben. Es sei denn, wir werden entrückt. Vielleicht gehören wir zu den einigen von uns dazu. Dass wir dabei sind bei der Entrückung, wer weiß. Aber normalerweise muss jeder Mensch sterben. Und Der Tod hat uns können trennen vom Leben. Alles muss sterben. Alles, was wir mit unseren Augen anschauen, mit diesen Augen anschauen, muss sterben. Die Pflanzen müssen sterben, die Tiere müssen sterben, die Menschen müssen sterben, alle Gebäude müssen sterben, die Astronomen sagen sogar, die Sterne müssen sterben. Jesus sagt ganz klar, Himmel und Erde werden vergehen. Das heisst, sie sterben, aber meine Worte vergehen nicht. Sie werden nicht vergehen. Der Tod hat alles vom Leben können trennen. Im Psalm 82 sagt Gott zu den Engelfürsten zmitzt in der Gottesversammlung, ich sagte zwar, ihr seid Söhne Gottes, Söhne des Höchsten, und ihr seid Götter. Er hat den Engelfürsten einen Gottstatus gegeben. Das heisst, ihr seid Elohim im Hebräischen. Aber ihr werdet sterben wie ein Mensch. Selbst ihr sterbet wie ein Mensch. Der Tod hat ungeheure Kraft, aber die Liebe hat auch die Kraft, alles wieder zum Leben zurückzuführen. Wer nach der göttlichen Liebe eifert, investiert in die Ewigkeit. Er sammelt Schätze im Himmel und er hat immer das Endziel vor Augen. Die Liebe wäre aber nicht Liebe, wenn sie nicht auch könnte mitleiden, den Schmerz von anderen spüren. Und sie wäre auch nicht Liebe, wenn sie nicht in der Lage wäre, für andere ein Opfer zu bringen und in der vollendeten Form sogar sich selber zu opfern. Die vollkommene Liebe kann alles loslassen, wenn sie durch das für andere ein Segen werden kann. Und das sehen wir am besten bei unserem Herr Jesus. Niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Die Aufforderung, du sollst Gott lieben, wird von jedem Mensch anders empfunden. Für die einen ist es eine mühsame Pflicht, für die anderen ein Vorrecht. Wieder andere können gar nichts damit anfangen, einen unsichtbaren Gott zu lieben, von dem man nicht einmal so genau weiss, ob er wirklich existiert. Für etliche ist Gott ein strafender und ein rächender Gott, den man nur sehr schwer kann lieben. Einige haben Gott ganz persönlich als einen gnädigen und barmherzigen und sanften Gott erlebt. Für sie ist es ein Vorrecht, den Gott zu lieben. Sie können gar nicht anders, als den Gott von ganzem Herzen zu lieben. Die Übersetzungen wiedergeben den Vers unterschiedlich. In der wörtlichen Übersetzung heißt es, du wirst lieben den Herrn, deinen Gott, mit deinem ganzen Herzen und in deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. In den meisten Übersetzungen wird es als eine Aufforderung, als ein Befehl wiedergegeben, in dem da steht, du sollst, aber wörtliche Übersetzungen geben das wieder mit, du wirst dein Herr, dein Gott lieben. Aber was ist richtig? Ich habe recherchiert und das griechische Wort ist tatsächlich im Indikativ Futur geschrieben von du liebst. Somit ist die Stelle eigentlich vielmehr eine Prophezeiung, eine Verheißung. Wenn Gott im Alten Testament zum Volk sagt, du wirst Gott lieben, dann ist das eine Verheißung. Dann heisst das, Gott weiss ganz genau, es kommt irgendwann der Tag, wo du mir wirst begegnen, wo du meine Liebe wirst sehen, wo du meine Güte und Barmherzigkeit ganz persönlich wirst erleben und du wirst so ergriffen sein, dass du gar nicht mehr anders kannst, als mich zu lieben. Auch im Alten Testament steht, und du liebst Gott von ganzem Herzen. Das ist auch eine Verheißung. Ich habe darauf hingewiesen, dass etliche Menschen aufgrund von ihrer bisherigen Lebenserfahrung Mühe haben, damit einen unsichtbaren und für sie unbekannten Gott anzubeten und zu lieben, weil für sie der Gott entweder nicht existiert oder weil er ihnen suspekt und unheimlich erscheint. Andere sind in der Liebe zu Gott total entbrannt, so dass sie sogar für ihn sterben würden und auch schon gestorben sind. Wer Nachrichten überkommt von Open Doors und realisiert hat, wie viele Christen weltweit verfolgt werden, ich habe schon eine Zahl gehört, das sind 200 Millionen. 200 Millionen. Es gibt keine menschliche Gruppierung in der ganzen Welt, die so stark verfolgt wird wie Christen. Und da gibt es ganz viele, die für ihr, aus Liebe zu ihrem Herr sterben. Und die sterben nicht einfach für eine Illusion, sondern sie sterben für den Herr, weil sie die Liebe Gottes ganz persönlich erfahren und erlebt haben. Sie haben die wunderbare und bedingungslose Liebe gesehen und deshalb können sie gar nicht anders als den Gott zu lieben. Denken wir an die stadtbekannte Sünderin, der ganz viele Sünden vergeben worden sind. Das ist ja so eine Versammlung im Haus von Simon, einem Pharisäer. Und früher ist man ja so an den Tisch gelegen, das heisst, so mehr oder weniger am Boden auf Matten gelegen. Das Essen war in der Mitte und die Füße sind so nach aussen, haben die gestreckt. Ja, also man hat ja dort vielfach nicht die Stühle gehabt und die Tisch. Hat es schon auch gegeben, aber vielfach ist man auch am Tisch gelegen, am Boden gelegen und man hat sich dann so auf und hat dann so in der Runde geredet und die Füße sind nach aussen gewesen. Man hat ganz interessante Gespräche gehabt. Die Jünger und haben gestaunet, wie Jesus mit dem Pharisäer geredet hat. Und ganz ein interessantes Thema war da gewesen. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es ist auch um Ehe und gegangen. Auf jeden Fall sind alle ganz gespannt gewesen. Und was passiert? Die Türe geht auf und da kommt die Frau rein und alle erstarren. Schauen die an. Der Simon weiss sofort das. Stadtbekannte Sünderin. Was macht denn die da in dieser hochwichtigen theologischen Versammlung? Kommt rein, knündelt nicht ab bei den Füßen von Jesus, fängt an zu brüllen. Tränen tropfen auf die Füße von Herrn Jesus. Sie fängt an, die Füße von Herrn Jesus zu küssen. Nimmt ihre Haare, trocknet seine Füße ab. Und die Jünger. Und der Simon denkt, wow, ist das peinlich. Die Frau, das ist so etwas von peinlich. Und der Simon denkt, wenn das ein Prophet wäre, dann wüsste er, dass das eine stadtbekannte Sünderin ist. Und Jesus sagt ihm, schau mal die Liebe von dieser Frau an. Sie ist reingekommen. Hat mich geküsst. Ja, hat ihre ganze Liebe hat sie mir geschenkt. Und das ist einmalig, oder? Dann ist da eine Frau, die gesteinigt werden sollte, und sie denkt, jetzt hat mir das letzte Stündchen geschlagen und nach dem Gesetz muss ich gesteinigt werden und ich habe keine Chance mehr und jetzt ist sie da von Jesus und alle denken, was macht er jetzt? Und dann sagt Jesus, dass er, nachdem er mit dem Finger in die Erde geschrieben hat, das eine Wort, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Keiner getraut sich, den ersten Stein zu werfen. Eine nach dem anderen geht. Am Schluss ist Jesus ganz allein mit dieser Ehebrecherin. Die Ehebrecherin denkt, was passiert doch jetzt? Jesus fragt sie, wo sind die dich angeklagt haben? Ja, es ist niemand mehr da. Und dann sagt Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Stellt euch vor, wie die Frau Jesus geliebt hat. Was für ein wunderbarer Herr. Oder da ist der Apostel Paulus, zuerst hat er Saulus geheissen, verfolgt Gemeinde und dann plötzlich kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Wer bist du? Ich bin der Jesus, den du verfolgst. Und jetzt sagt er, geh in die Stadt, man wird dir sagen, was du zu tun hast. Und der Saulus hat bald einmal gemerkt, eigentlich hätte ich Tod und Verdammnis verdient. Ich habe den Auserwählten Gottes, den Messias, verfolgt. Und der vernichtet mich nicht. Nein, der hat sich meiner erbarmt. Er hat mir Gnade geschenkt. Und er hat etwas vor mit mir. Ich kann das nicht begreifen. Ich kann seine Gnade, seine Barmherzigkeit nicht erfassen. Ich bin überwältigt von seiner Gnade und Barmherzigkeit. Und der Saulus hat gar nicht mehr anders können, als gegen Gott lieben. Und so geht Gott mit jedem einzelnen Mensch seinen eigenen Weg, einen Zerbruchsweg. Und irgendwann erfährt jeder Mensch einmal die wunderbare Liebe Gottes. Und sie können gar nicht mehr anders als den Gott lieben. Denken wir daran, wie der Zachäus, der Betrüger, Jesus zu Gast gehabt hat und so von der Liebe Gottes und von der Liebe Jesu überwältigt war, dass er sein Leben radikal geändert hat und gar niemand anders hätte können, als den Jesus lieben. Ohne den Gott persönlich zu kennen und erlebt zu haben, ist es wohl kaum möglich, den Gott auch wirklich zu lieben. Sehnsucht, wer Sehnsucht nach Gott hat, nach seiner Liebe und ihn kennenlernen möchte, der wird früher oder später auch den Gott ganz persönlich erfahren. Erst das Einwirken Gottes macht es einem Menschen so richtig möglich, ihn zu lieben, ohne aus einem Pflichtgefühl heraus. Auch die nächste Stelle zeigt uns, dass Liebe zu Gott aufs Einwirken von Seiten von Gott zurückzuführen ist. 5. Mose 30, Vers 6. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden. Da macht Gott etwas. Damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. Gott beschneidet das Herz von den Nachkommen vom Volk Israel. Gott hat auch unser Herz beschnitten. Wenn Gott das Herz von einem Menschen beschnitten hat, dann werden die Menschen Gott mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele lieben. Warum aber braucht es die Herzensbeschneidung? Und was passiert da dabei? Eine Beschneidung ist ja grundsätzlich eine schmerzhafte Prozedur. Im Buchstäblichen wird ja da im Intimbereich vom Mann etwas gemacht. Ja. Und was hat das jetzt mit der Beschneidung vom Herz zu tun? Durch Beschneidung vom Herz wird ebenfalls der intimste geistliche, seelische Bereich offenbar. Ein beschnittenes Herz, das lebt nicht mehr in der Finsternis, indem es Begierde vom Fleisch praktiziert und das dann verbirgt. Ein beschnittenes Herz bekämpft die eigene Sünde, bringt die Sünde ans Licht und meidet sie, indem das beschnittene Herz ganz ehrlich liebt. Ein beschnittenes Herz ist ans Licht getreten und dadurch auch offen und authentisch geworden. Es hört auf, seine Sünden zu verstecken und sie in der Finsternis zu halten, sondern es lässt auch die tiefste und verborgenste Sehnsucht offenbar werden, nämlich die Sehnsucht nach einer tiefen, bedingungslosen Liebe. Das beschnittene Herz, das ist frei von Zwängen und offen für die überwältigende Liebe Gottes. Durch den Heiligen Geist wird die Liebe Gottes ins Herz ausgossen. Echte, erlebte Liebe bedingt immer auch ein offengelegtes Herz. Viele Menschen werden nicht offen aus Angst vor Verletzung. Doch Offenheit gegenüber Freunden und echten Brüdern gehört auch zur echten Liebe. Dass wir dann verletzlich werden, ist eine Nebenwirkung der Liebe, die aber zu der Liebe gehört. Die Liebe Gottes hat sich auf Golgatha grausam verletzen lassen, aber sie hat es erträgt, weil sie alles erträgen kann, wie wir das im 1. Korinther 13, Vers 7 lesen. Ein beschnittenes Herz hat die Liebe Gottes ganz persönlich erlebt und so ein Herz kann und will nicht mehr anders als ebenfalls zu lieben. Da geht die Verheißung, du wirst Liebe in Erfüllung. Die persönlich erlebte, erfahrene Liebe Gottes muss letztlich immer Grundlage dafür sein, Gott aus ganzem Herzen lieben zu können. Es gibt ja einen vierfachen Bereich. Die Liebe zu Gott beinhaltet nicht nur einen Bereich, sondern vier. Die Liebe zu Gott ist nicht nur eine verstandesmäßige Angelegenheit, sondern vor allem eine Herzensangelegenheit, wo aber auch die Seele und die Kraft, das Denken oder der Verstand ihren Anteil haben. Jeder Gläubige liebt Gott auf seine Weise. Ein Mensch, der Gott in seinem Intellekt angesprochen hat, liebt ihn oft auf der Verstandesebene. Also wenn man Gott intellektuell erfahren hat, dann liebt man ihn oft auf der Verstandesebene. Wenn er dann Brüder und Schwestern sieht, wo Gott sehr stark auf der seelischen Ebene liebt, dann hat er manchmal ein mitleidiges Lächeln übrig. Vermutlich hat jeder Gläubige in seiner Liebe zu Gott ein anderes Schwergewicht. Keiner sollte aber seinen Nächsten gering achten, weil er Gott auf eine andere Art und Weise liebt. Aber jeder Gläubige sollte danach streben, Gott auf allen vier Ebenen zu lieben. Mit ganzem Herzen, mit der ganzen Seele, mit der ganzen Kraft, mit dem ganzen Denken und dem Verstand. Aber das Herz hat erste Priorität. Ein Mensch, wo Gott schwergewichtig mit dem Verstand liebt, denkt vermutlich von sich, dass er Gott auch aus ganzem Herzen liebt. Doch das muss nicht unbedingt der Fall sein. Gott aus ganzem Herzen lieben beinhaltet weit mehr als nur ihn in seinem Denken zu lieben. Und darum lohnt sich das, die vier Bereiche mal ein bisschen näher unter die Lupe zu nehmen. Die Liebe zu Gott erfreut einerseits unseren himmlischen Vater und andererseits erfüllt und beglückt sie auch uns selber, weil in uns immer mehr auch die Liebe Gottes sich ausbreitet und unser ganzes Wesen erfüllt. Durch die Liebe finden wir unsere wahre göttliche Identität. Unsere Bestimmung ist, dass wir einmal Gott gleich werden. Und das Wesen Gottes ist Liebe. Gott ist Liebe. Und unsere Bestimmung ist, dass wir einmal Wesen von der Liebe Gottes werden. Lieb Gott mit deinem ganzen Herzen beinhaltet noch mehr als nur den einen Satz. Wenn wir Gott in richtiger Weise lieben, dann tun wir das mit und im und aus ganzem Herzen. Nicht nur mit dem Herzen. Das Herz ist nicht nur ein Mitläufer, sondern mit ganzem Herzen, aber auch aus ganzem Herzen, aus dem Herzen und im ganzen Herzen. So kann man das übersetzen. Das in deinem Herzen und aus deinem Herzen zeigt an, dass Liebe zu Gott aus dem Innersten vom Herz fließt. Das ist das Wichtige, dass es aus dem Innersten rausfließt. Liebe zu Gott ist dann das Zentrum vom Herz und sie fließt dann auch sichtbar aus dem Herz raus. Und dieser Zustand ist nur dann möglich, wenn Gott vorher seine Liebe in unsere Herzen ausgossen hat. Das bildet sozusagen Grundlage. Die Liebe Gottes erfüllt uns vollständig, aber sie erfüllt nur die leergeräumten Kammern. Das Herz kann man eigentlich durchaus auch mit einem Haus vergleichen, das über viele Zimmer verfügt. Jeder Raum, den wir unserem Herr übergeben, wird auch mit ihm und seiner Liebe erfüllt. Wenn wir Jesus das Zimmer von der beruflichen Karriere übergeben haben, dann erfüllt er das Zimmer und macht das Beste daraus. Wobei das nicht unbedingt dann heisst, dass man dann weltlichen Erfolg hat und irdischen Reichtum überkommt. Er macht das Beste daraus aus seinen Augen. Wenn wir dem Herr den Raum Familie übergeben, dann ist das und das Zimmer der Finanzen nicht, dann haben wir ein geteiltes Herz und im Zimmer der Finanzen wächst zum Beispiel die Pflanze vom Geiz, die sehr, sehr gut auch mit Sparsamkeit überdeckt werden kann. Und an dieser Stelle dürfen wir uns fragen, ob wir Jesus die Herrschaft über all unsere Herzenskammern übergeben haben. Haben wir ihm die Herrschaft über die Herzenskammern Familie, Gemeinde, Freundschaften, Beruf, Freizeit, Ferien, Konsum, Besitztum und so weiter übergeben? Die Liebe zu Gott soll das Zentrum vom Herz beherrschen und jeden Raum vom Herz erfüllen, damit wir ein unteiltes Herz haben. Das unteilte Herz ist eine ganz grosse Kostbarkeit, weil es sich in allen Teilen der Liebe Gottes öffnet und durch das dann auch mit der Liebe Gottes erfüllt wird. Das Einmalige am David war auch die Tatsache, dass er ein unteiltes Herz hatte. So lesen wir im 1. Könige 15, 3. Und er lebte in allen Sünden seines Vaters, der vor ihm getan hatte, und sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Also der Vater also von ihm hat ein unteiltes Herz gehabt. Obwohl der David auch gesündigt hat, so hat er doch ein unteiltes Herz gehabt. Und wer ein unteiltes Herz hat, steht trotzdem noch in der Gefahr zu sündigen. Aber das unteilte Herz liebt in allen Bereichen von seinem Leben Gott und will in allen Bereichen dem Herr dienen. Auch wenn es oft nicht richtig klingt. Der Paulus hat Gott auch mit unteiltem Herzen geliebt, doch er hat auch die Erfahrung gemacht, denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Aus ganzem Herzen bedeutet einerseits, dass Gott in allen Bereichen von unserem Leben höchste Priorität hat. Andererseits aber auch, dass man sich über Gott freut und ihn gern in jeden Lebensbereich mit einbezieht. Weil man weiss, dass er das Beste für uns bereithaltet. Ich hatte heute Morgen schon einen Dienst in Deutschland und über das Thema geredet, hören auf Gott. Und wenn wir auf Gott hören wollen, hören, dann machen wir das oft im Gebet. Und mir ist wichtig geworden, wenn wir ins Gebet gehen, dass wir einfach ein Bild vor Augen haben. Nämlich das Bild, ich bin jetzt sein Kind und ich sitze auf dem Schoß von meinem Vater und ich lehne mich an die Brust von meinem Vater, versuche seinen Herzschlag zu hören, versuche ihm ganz näher zu sein und mir vorzustellen, wie schön das ist, dass der Vater mich in seine Arme nimmt. Wie schön das ist, dass ich darf bei ihm auf dem Schoß sitzen. Dass er mich umgibt von allen Seiten. Dass er mich bedingungslos liebt. Und so mit dem Bild, ich bin da jetzt auf dem Schoß von meinem Papa und ich darf da mich jetzt ganz geborgen wissen. Mit dem Bild vor Augen sollten wir eigentlich ins Gebet gehen. Und dann ist das Gebet ein unglaubliches Vorrecht. Ein unglaubliches Vorrecht. Mit und aus deiner ganzen Seele. Wer Gott aus ganzem Herzen liebt, liebt Gott in der Regel auch mit seiner Seele. Trotzdem kann es sein, dass wir Gott noch nicht so mit ganzer Seele lieben. Und darum möchte ich das einmal ein bisschen aufzeigen. Wenn wir Gott mit unserem Herzen und mit unserem Verstand lieben, aber kaum mit unserer Seele, dann fehlt uns noch etwas. Die Seele will geliebt sein, aber damit sie das Ziel erreicht, muss auch sie lernen zu lieben. Man kann ganz trocken und nüchtern und emotionslos sagen, Gott, ich liebe dich. Wenn die Seele dabei kein Gefühl und Emotionen verspürt, dann ist die Seele von der Liebe zu Gott eigentlich noch nicht so richtig erfasst. Die Seele mit allen ihren Gefühlen und Emotionen, mit allen ihren Gemütsbewegungen, soll ebenfalls von der Liebe Gottes erfasst werden. Und wenn ich über meinen wunderbaren Herr Jesus nachdenke, dann spürt meine Seele auch erfüllende Freude und der Friede Gottes beruhigt meine aufgewühlte Seele. Was passiert mit meiner Seele, wenn ich Gott sage, dass ich ihn von ganzem Herzen liebe? Wird dann meine Seele von Freude und Jubel erfasst oder spürt meine Seele dann eher ein schlechtes Gewissen, vielleicht sogar eine diffuse Angst? Gleichzeitig schauen wir vielleicht neidisch auf andere Gläubige, die mit ausgelassener Fröhlichkeit an Gott sich erfreuen. Man kann sich dann vielleicht selber beruhigen und sagen, ach, das sind halt seelische Christen, während wir halt geistliche Christen sind. Doch solange man noch Neid und Missgunst im Herzen verspürt, ist man noch weit weg davon, ein geistlicher Christ zu sein. Seele kann zwar, wie auch beim Apostel Paulus, traurig und verzweifelt sein, aber wenn sie an ihre wunderbare Herr denkt, dann verspürt sie trotzdem Freude. Und wenn das nicht der Fall ist, dann hat man entweder eine Depression oder ein falsches Gottesbild. Vielleicht haben wir ein falsches Gottesbild. Leider. Oder ein falsches Gottesbild entsteht zum Beispiel durch eine Irrlehre. Wenn man in Gott nur den strafenden Gott sieht, nur den, der immer einem gerade sofort bestraft, wenn man etwas falsch gemacht hat und dann quasi von uns erwartet, wir müssen uns mehr Mühe geben. Das Evangelium sagt uns etwas ganz anderes. Das Evangelium sagt uns, dass wir ihn dürfen anschauen und uns dürfen darüber freuen, was er alles für uns da hat, dass er für uns die Erlösung geschaffen hat, dass er uns durch Jesus Christus seine Gerechtigkeit schenkt, dass er uns seine Vollkommenheit schenkt und wir dürfen uns so freuen darüber, dass er uns so reich gemacht hat, dass wir ihn lieben, dass wir zu ihm ein Liebesverhältnis haben, ein Vertrauensverhältnis, eine Liebesbeziehung. Und aus dieser Liebesbeziehung heraus dürfen wir leben. Und wenn wir aus dieser Liebesbeziehung heraus leben, dann lernen wir auch gute Werke zu tun. Aber wir machen nicht gute Werke, um von Gott gut dazustehen, sondern weil wir Menschen geworden sind, die lieben. Und wenn man wirklich liebt, dann schwingt da Zähl mit. Zähl darf nicht Oberhand haben. Es soll nicht so sein, dass Zähl uns Menschen beherrscht. Wir müssen vom Geist beherrscht werden. Keine Frage. Aber Zähl darf sich mitfreuen. Aus deiner ganzen Stärke und Kraft. Die Liebe zu Gott ist zum ersten Mal eine Herzensangelegenheit. Dann ist es aber auch etwas, wo die Seele involviert sein darf. Und jetzt, wo ich aufzeigen darf, dass auch das Denken eine ganz entscheidende Rolle spielt. Also zuerst möchte ich jetzt noch aufs Denken hinweisen, bevor ich auf die Kraft hinweise. Das Denken ist eben auch eine ganz entscheidende Angelegenheit. Wenn wir denken, wie kommt man zum Denken, also wie kann man im Denken Gott lieben? Man kann ihn lieben, indem wir über sein Wort nachstudieren, indem wir erkennen, was er für Motive hat, was er für Absichten hat, was er für Eigenschaften hat. Wir können beim Studieren von seinem Wort können wir sehen, was er für uns wunderbare Verheißungen gegeben hat. Und wenn wir sein Wesen anschauen, wenn wir das Wesen von unserem Herrn Jesus anschauen, dann formt uns das, dann gestaltet uns das um. Und wenn wir über die Absichten Gottes nachstudieren, auch dann wird unser Denken verändert und dann können wir auch im Denken immer mehr Gott anbeten und ihn lieben. Der Prophet Jeremia sagt einmal in Jeremia 29, Vers 11, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Gott hat Gedanken vom Frieden über uns. Und wenn wir über seine Wege nachdenken, über den Weg Gottes, wie sie uns gezeigt werden in der Bibel, dann macht das auch etwas mit unserem Denken. Der Paulus hat richtig jubeln, als er, wo er festgestellt hat, in Römer 11, 33, Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unerforschlich sind seine Gerichte und unaufspürbar seine Wege. Und im Vers vorher sagt er, denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er sich aller erbarmt. Das Erkennen von dem Weg Gottes benötigt aber auch eine Offenbarung von der Seite Gottes. Und wenn wir dann über Gott nachdenken und über seine Ziele und seine Pläne erkennen, dann freuen wir uns darüber und dann können wir auch Gott in unserem ganzen Denken lieben. Als letzter Punkt, die Liebe zu Gott ist auch ein Kraftakt und sie benötigt unsere Stärke. Tatsache ist aber, dass unsere eigene Kraft und Stärke nicht weit langen. Sehr schnell sind wir am Ende unserer Kraft. Aus dem Wort Gottes wissen wir, dass die Kraft Gottes ganz besonders in der Schwachen mächtig ist. Ist es jetzt die Kraft Gottes selber, die in uns die Liebe bewirkt? Das mag sicher auch eine Rolle spielen, doch die Formulierung aus deiner ganzen Stärke, aus deiner ganzen Kraft, deutet auf etwas anderes hin. Das mag uns jetzt vielleicht das erste Mal erschrecken, weil wir vor allem wissen, dass unsere Kraft und Stärke nicht weit langen. Doch man kann das auch anders interpretieren. Gott interessiert nicht, wie viel Kraft wir haben. Er weiß sowieso, wie viel Kraft wir haben. Der eine hat so viel Kraft, der andere hat so viel Kraft. Es spielt keine Rolle, wie viel Kraft wir haben. Wichtig ist, dass wir mit der ganzen Kraft, die wir haben, auch wenn sie ganz klein ist, mit der ganzen Kraft ihn lieb haben. Der eine hat mehr Kraft, der andere hat weniger Kraft. Wenn ein reicher Mann sein ganzes Vermögen Gott zur Verfügung stellt, Nehmen wir mal an, 10 Millionen Franken, dann ist das für Gott nicht mehr, als wenn ein armer Mann, der ebenfalls alles, was er hat, Gott gibt und nur 50 Franken kann abgeben. Für Gott ist beides gleich viel, es ist nämlich bei beiden alles. Ihr kennt ja die Frau, die arme Frau, die zwei Schärflein eingelegt hat, und sie hat viel weniger gegeben als alle anderen. Die anderen haben viel mehr gegeben. Aber Jesus hat gesagt, sie hat am meisten gegeben, weil sie alles gegeben hat. Bei Gott zählt, dass wir mit unserer ganzen Kraft, die wir haben, ihn lieben. Und wenn das auch eine kleine Kraft ist, aber mit seiner ganzen Kraft. Wer das tut, ist auch willig, sich für Gott zu opfern. Er tut das, was auch der Oswald Chambers geschrieben hat, mein Äußerstes für sein Höchstes. Gott führt uns manchmal in Situationen, die unsere Kraft, unsere ganze Kraft erfordert. Und in diesen Situationen müssen wir mit allen unseren Sinn und Kräften uns auf Gott konzentrieren. Jesus hat das vermutlich während der Versuchung in der Wüste gehabt. Im Garten Gethsemane und beim Sterben auf Golgatha. Das hat seine ganze Kraft gekostet. Aber er hat mit seiner ganzen Kraft seinen Gott geliebt. Wenn wir die Aufforderung, liebe Gott, mit deiner ganzen Stärke hören, dann kann man das falsch interpretieren. Nicht jeder, nicht wenig Gläubige haben dann bis zum Umfallen geschafft oder so lange geschafft, bis sie das Burnout hatten. Wer Gott mit seiner ganzen Stärke liebt, der nimmt sich auch Zeit für die Ruhe. Ein Ruhetag in der Woche ist nach wie vor eine gute Sache. Der Sabbat ist für den Mensch zur Erholung und Besinnung geschaffen. Wir müssen aus dem Sabbat kein Gesetz machen. Aber es ist ein Geschenk Gottes an uns, dass wir einen Tag in der Woche zur Ruhe kommen dürfen. Wer für den Herr schafft, soll nicht außer Acht lassen, was der Paulus schreibt im Philipper 2, 12 bis 13. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Durch das lernt man auch, Gott in sich wirken zu lassen. Man schafft nicht mehr aus sich selber, sondern aus der Abhängigkeit von Gott. Und wer aus sich selber schafft, der brennt aus. Wer aber das Werk Gottes wirkt, lebt aus der Kraft Gottes. Und darum schreibt auch der Paulus, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Ich möchte zum Schluss kommen und die Gedanken noch ein bisschen zusammenfassen. Vermutlich hat jeder Gläubige einen anderen Schwerpunkt in seiner Liebe zu Gott. Die einen lieben ihn stärker auf der seelischen Ebene und andere mehr auf der Denkensebene, Gedankensebene oder Verstandesebene. Wichtig aber ist, dass keiner der andere in seiner Art Gott, wie er Gott liebt, gering achtet, sondern dass wir einander als Vorbild nehmen. Derjenige, wo Gott im Denken besonders stark liebt, darf sich von der seelischen sowie freudigen und ausdrucksstarken Liebe vom anderen inspirieren lassen, damit auch seine Liebe zu Gott aus ganzer Seele wachsen darf. Also der David hat Gott mit dem ganzen Denken geliebt und mit dem ganzen Herz, aber auch mit seiner Seele. Das kommt da zum Ausdruck, wo er zum Beispiel vor der Bundeslade getanzt hat. Das war ja ganz peinlich dort mal. Michael hat das Gefühl gehabt, das ist ja gar nicht würdig für einen Königssohn, da so vor der Bundeslade zu tanzen. Er hat seine Liebe zu Gott und Freude über Gott auch in der Seele zum Ausdruck gebracht. Die Liebe zu Gott aus ganzem Herzen bildet auf jeden Fall die Grundlage der Liebe zu Gott. Das Herz ist das Zentrum des Menschen. Und wenn das Zentrum nicht Gott gehört, dann haltet auf Dauer weder die seelische noch die verstandesmäßige Liebe zu Gott. Strebt mir danach, unseren wunderbaren Gott auf allen vier Ebenen zu lieben. Vielleicht denken wir jetzt, das werde ich nie schaffen. Dann möchte ich noch einmal daran erinnern, dass die vierfache Liebe zu Gott verheißen ist. Dass Gott selber das bewirkt und durch sein Eingreifen und durch sein Führen. Deshalb möchte ich zum Schluss nochmal die Bibelstelle als Verheißung zitieren. Du wirst den Herrn, deinen Gott, in deinem ganzen Herzen und in deiner ganzen Seele und in deinem ganzen Denken lieben. Einmal werden wir alle das in vollkommener Art und Weise tun können und das wird dann eine nie endende Glückseligkeit zur Folge haben. Ich möchte noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du in deiner Liebe uns zuerst begegnet bist. Wir lesen in deinem Wort, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen einzig geborenen Sohn gegeben hast. Auf dass jeder, der an dich glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Danke, dass wir deine Liebe auf Golgatha dürfen sehen, bestaunen und anbeten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer mehr ergreifst mit deiner wunderbaren Liebe. Dass wir immer mehr uns freuen können über deine Liebe. Und so umgestaltet werden in dein Bild, dass wir alle Wesen von deiner göttlichen Liebe werden. Ich danke dir, du hast es versprochen und du wirst es auch tun. Amen. Zum Schluss sagen möchten wir noch aufstehen. Wer kann? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Gesegnete Zeit, kommen gut. Ganz gut. Ade miteinander.